Seitenwechsel, die andere Seite des Sports. Der Podcast mit Michael Bartle und Niklas Schenk.
Da sind wir wieder, Seitenwechsel, die andere Seite des Sports, die 9. Ausgabe inzwischen. Es sagen Hallo am Mikro Niklas Schenk und Michi Bartle.
Ja, servus, grüß euch. Und das Schöne an dieser Weltmeisterschaft, wenn es was Schönes gibt, ist, dass sie eigentlich mit allen Erwartungen bricht. Der Weltmeister ist raus, der Vize-Weltmeister ist raus, der Weltmeister von 2010 ist raus, der von 2006 erst gar nicht qualifiziert, der Europameister besiegt. Das heißt, zwei meiner sechs Top-Favoriten sind nur noch im Topf und spätestens im Halbfinale spielen Brasilien und Frankreich gegeneinander.
There are no words sometimes.
Wir vermuten es mal, dass sie dann auf Frankreich treffen werden. Fest steht auf jeden Fall aus dem unteren Tableau, da wird es irgendwer schaffen, den wohl nur die Tollkühnsten vorher auf dem Zettel hatten. Ich habe gestern gelesen, wer bei Kicktipp in Führung ist, der hat eigentlich kein Fußballfachwissen. Es ist eine WM, die ohne die Messis, Ronaldos oder Neuers und Hummels zu Ende gehen wird.
Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it?
Genau, und mittendrin wir beide, Niklas Schenk und Michi Bartle, mit dem irrwitzigen Plan, trotzdem so eine Art WM-Zwischenbilanz zu ziehen. Aber lasst uns trotzdem zurückblicken. Und zwar nicht nur auf das Sportliche, das ist auch wahnsinnig spannend, sondern auch auf bisher nicht so ganz beachtete gesellschaftliche Debatten bei dieser WM. Und lasst uns gemeinsam vorausschauen.
World Cup Moment to Shine has arrived.
Und zwar mit einem meiner allerliebsten Sportjournalisten. Und damit soll es auch schon direkt am Anfang das größte Lob geben. Also Oliver Fritsch ist uns zugeschaltet aus Moskau. Er schreibt für Zeit Online und ist zumindest, ich weiß nicht, ob Michi auch so ein Fan ist wie ich, aber in meinen Augen einer der besten Sportjournalisten Deutschlands und auch schon sehr lange in Russland. Hallo Olli, grüß dich.
Hallo, sehr guter Einstieg, finde ich.
Kannst du mit so viel Lob umgehen? Du kommentierst das ja immer alles auf Twitter eifrig, wenn Leute dir auch mal ein bisschen Kritik für deine Beiträge übermitteln.
Ja, ich kenne beides. Ich kann mit beidem umgehen.
Gut, lass uns gleich direkt mal damit anfangen mit einem deiner aktuellen Texte oder mit dem, was ihr jetzt auf Zeit Online gerade auch geschrieben habt. Wir haben natürlich extra nochmal geguckt für diese Ausgabe, damit wir auf dem neuesten Stand sind. Ihr schreibt jetzt zu dem Sieg der Russen gegen Spanien, der jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht lange her ist, habt ihr geschrieben, Springbrunnen werden zu Badestellen und einer klettert sogar die Mauer des Kreml hinauf. Nach dem sensationellen Sieg über Spanien wird Moskau mal kurz anarchisch.
Und wir fragen uns, ist das so, sorgt diese doch bemerkenswerte russische Fußballmannschaft jetzt für ein zweites Glasnost, für eine zweite Perestroika. Wie erlebst du denn die Gastgeber? Sind die so freundlich, aber komplett on fire, wie das den Anschein hat hier?
Genau so ist es. Es ist hier ein großes Fest, natürlich befeuert auch durch den unerwarteten russischen Erfolg, unerwartet vor allen Dingen auch von Seiten der russischen Fans, die Skepsis gegenüber der sportlichen Qualität der Mannschaft war ja nicht von westlicher Seite
auch von
in erster Linie
aber nicht nur,
geäußert. Ja. Auch, aber nicht nur, vor allen Dingen aber von russischen Fußballfans. Ich kenne ein paar und habe mit ein paar Leuten gesprochen, die waren total skeptisch und dachten, das geht sehr in die Hose. Nun kann man natürlich darüber streiten, wie gut die wirklich gespielt haben, aber sie sind weiter, sie haben Spanien ausgeschaltet und haben ja sogar eine Chance, noch ins Halbfinale zu kommen. Und mein Eindruck ist, die russischen Fans haben sich anstecken lassen, denn hier ist seit 2-3 Wochen ein großes Samba-Fest in Moskau. Es fing ein paar Tage vor der WM an, dass rund um den Roten Platz Mittelamerikaner, Südamerikaner, Lateinamerikaner, aber auch Afrikaner und asiatische Fußballfans aufgeschlagen sind und mit ihrer Lebenslust und Lebensfreude und dem Wunsch, ein großes Sportfest hier zu veranstalten, die Gastgeber angesteckt haben. Und ich meine auch so ein bisschen Verwunderung in den Gesichtern der Russen und Russinnen herausgelesen zu haben, dass hier jemand kommt, der auch mit den Gastgebern feiern will.
Dass man sie mag, ist für die Russen ziemlich neu.
Dass man sich mit ihnen freuen kann.
Ja. Genau, dass man sich mit ihnen freuen kann, das entspricht, glaube ich, auch nicht dem Bild, was hier die staatliche Fernsehen vermittelt von den Gästen aus dem Westen. Das hat hier, glaube ich, alle verblüfft und jetzt machen alle mit und die Russen wissen gar nicht, wohin mit ihrer Freude.
Wir haben heute in Seitenwechsel so ein bisschen vor, natürlich zum einen auch über Sportliches zu sprechen, haben wir jetzt gerade schon so ein bisschen getan, aber auch über Gesellschaftliches, was bei so einer WM, was die für gesellschaftliche Wirkungen haben kann, was für eine Macht die hat. Das klang jetzt beides gerade schon so ein bisschen bei dir mit an in der ersten Antwort, aber lass uns vielleicht am Anfang tatsächlich mal ein bisschen über was Sportliches gehen. Michi und ich, wir sind ja selbst auch bekanntermaßen in einer Fußballmannschaft tätig, wenn auch nicht auf so hoher Ebene in der Royal Bavarian Liga. Und wir haben ja vorher gesagt, wir haben eigentlich so 5,5, 6 Favoriten, also Brasilien, Argentinien, Frankreich, Spanien, Deutschland und dann vielleicht noch so Portugal, Belgien oder England, einer der Geheimfavoriten. Gibt es keine großen Fußballmannschaften mehr? Ist das eine der Erkenntnisse dieser WM?
Das wäre mir jetzt ehrlich gesagt zu früh. Ich glaube ja sogar im Gegenteil, dass die Großen wieder ein bisschen mehr Vorsprung haben, auch wenn das jetzt sich nicht gerade deckt. Ich glaube trotzdem, dass ein Großer am Ende gewinnen wird.
Ich zähle liebe mal ja nur noch Brasilien oder Frankreich dazu übrig. Ne,
eigentlich. Genau, das sind so zwei der Big Five.
Die im Halbfinale aufeinandertreffen werden, wenn sie durchgehen.
Genau, wenn sie durchgehen, weil man natürlich Uruguay auch wirklich auf dem Schirm haben muss. Also man muss den Einzelfall betrachten. Also Deutschland hat sich selbst überschätzt.
Ich bitte Sie, ich bin der Trainer. Uns wird es nicht passieren.
Und kam auch mit der Rolle, nicht klar Titelverteidiger zu sein, also wirklich zu glauben, sie wären die beste Mannschaft. Das waren sie vielleicht mal in den wenigen Wochen in Brasilien, als man dann auch danach geglaubt hat, jetzt beginnt eine Ära. Mein Eindruck war auch damals, ich war auch in Rio dabei, schon und auch in den Jahren danach, das war der Höhepunkt einer Entwicklung. Und da ging etwas zu Ende, ein langer Weg einer Mannschaft, die vorher ziemlich häufig in den wichtigen Spielen verloren hatte. Da war sie mal dran und hat ihre Chance gepackt.
Oliver, lass uns mal kurz reinhören. Wir haben ja hier unseren Haus- und Hoffußball-Experten Mehmet Scholl. Der hat bei uns eine Sendung, die heißt Mehmet Scholl-Platten. Und wir haben ihn mal gefragt, was er davon hält, von der Entwicklung im Fußball bei dieser WM. Wir wissen ja, der Mann liebt das Anarchische und den kreativen Moment und haben versucht, ihm eine Antwort zu entlocken, wie er uns den Fußball und das mangelnde Tempo, das wir ganz oft gesehen haben, wie er uns das erklärt.
Ja, und bis jetzt hat auch noch niemand das entschlüsselt, woran das liegt. Es ist einfach so, dass das alles viel zu statisch ist, dass traditionell die schwächsten Fußballer fußballerisch in einer Mannschaft sind die Innenverteidiger. Und die sind pausenlos bei allen Mannschaften am Ball. Deswegen passiert da nichts.
Und was sagt uns das?
Das sagt uns, dass der Fußball gerade auf dem falschen Weg ist. Dass man so ein Stück weit die Freiheit, die Straße, das Spinnerte gekillt hat für mehr Ordnung, noch mehr Disziplin, noch mehr Athletik. Und das ist natürlich für mich als Fußballfan und Konsument und Liebhaber ist das sehr unattraktiv.
Der Fußball auf dem falschen Weg, zumindest in den Augen von Mehmet Scholl. Würdest du dem zustimmen, diesem Fazit, oder ist das der verklärte Blick eines ehemaligen Straßenfußballers und Bolzromantikers?
Das ist eine gute Zusammenfassung. Also ein bisschen stimme ich ihm zu, aber eher nein. Also sozusagen, oder mal andersrum angefangen. Eine Fußball-WM ist nie so gut wie die Champions League. Das liegt in der Natur der Sache. Fußballvereine, die trainieren viel häufiger, die können die Spieler zukaufen, die kriegen jede Woche auch sozusagen ein Feedback durch ein Spielergebnis, während Nationalmannschaften nur ab und zu mal zusammenkommen, weniger miteinander trainieren können. Das heißt, wir haben auf dem Spielfeld deutlich weniger Struktur, deutlich weniger Ordnung, deutlich weniger Qualität. Es fallen Tore auf Arten, die so nie fallen würden, wenn da jetzt Chelsea auf dem Platz stehen würde. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Tor, wie Argentinien gegen Nigeria weitergekommen ist. Da gibt es einen Volley-Schuss nach einer Flanke vom Elfmeterpunkt, also zentral vom Tor. Und der muss nicht mal springen, der kann also einschießen. Das wäre nie möglich gegen Atletico Madrid oder irgendeine ähnlich gut organisierte Abwehr. Das ist, glaube ich, das große Missverständnis auch in Deutschland. Auch das Missverständnis von Mehmet Scholl, dass wir das sozusagen, ich sage jetzt mal wir, ja, in Anführungszeichen, ich hoffe, ihr hört das mit, glauben, wir sind die Nummer eins, weil wir Weltmeister werden.
Deutschland ist in größter Not.
Da hast du vollkommen recht. Ich würde dir in einem widersprechen und das ist, was die Qualität der deutschen Mannschaft anbelangt. Die hatten ja eigentlich in jedem Spiel, waren mindestens 9 oder 10 im Vergleich zu Südkorea, zu Schweden, zu Mexiko, die besseren Deutschen auf dem Feld sozusagen. Also da ist ja jeder Einzelne, hat ja eigentlich Champions League Format. Und trotzdem, das hat uns Mehmet dann später auch noch gesagt, trotzdem fand er, die Deutschen waren in allem zu wenig. Hören wir doch noch mal ganz kurz rein in die letzten Momente der deutschen Mannschaft.
Der 27. Juni 2018, 17.58 Uhr. Deutschland ist raus. Deutschland ist ausgeschieden. Deutschland blamiert sich in diesem Spiel bis auf die Knochen.
Man hat ja auch gesehen, auch in den letzten Testspielen, ich glaube, das letzte überzeugende Spiel, was wir abgeliefert haben, war Herbst 2017. Das ist ein bisschen lange her.
Gehen wir da drauf mal ein. Also Mats Hummels, der sich direkt nach dem Spiel gut hingestellt hat und auch gut analysiert hat, sehr offen geredet hat, hat gesagt, wir haben eigentlich seit Herbst 2017 kein gutes Spiel mehr gemacht. Oliver Fritsch in Moskau. Was hat die Deutschen bei diesem Turnier so gehemmt, dass sie ihre Leistung nicht abrufen konnten?
Zum einen hat sich überhaupt keine Stammelf abgezeichnet. Es wurde in jedem Spiel gewechselt, teilweise weil durch Verletzungen und Sperren, teilweise aber auch, weil der Trainer meinte, er müsste umstellen. Zumal auch die Abwehr keine Stabilität gezeigt hat. Mats Hummels hat Kritik geäußert öffentlich, das finde ich gut, aber letztlich hat er das 1:0 gegen Mexiko auch mitverschuldet, weil er sich hat rauslocken lassen und dann ausgerutscht ist und dann an entscheidender Stelle gefehlt hat. Also es hat defensiv gefehlt und offensiv war mir das einfach zu viel an Stückwerk und zu wenig Kombination, zu wenig an Miteinanderspielen.
Das ist ja jetzt das Spielerische. Wir sind jetzt sehr bei spielerischen Sachen. Aber die andere Frage wäre ja die Mentalität.
Da hat doch gar keiner Bock von denen, oder? Da hat keiner Bock mal zu laufen, Mann. Ich verstehe das nicht, ey.
Du hast jetzt vor ein paar Tagen für Zeit Online einen Artikel geschrieben, der hatte die Überschrift Zu viel ich, zu wenig wir. Der hat sich nicht nur mit der deutschen Nationalmannschaft, sondern allgemein mit dem deutschen Fußball und auch mit den Nachwuchsleistungszentren etc. beschäftigt. Aber ist das auch eigentlich das noch größere Problem der deutschen Nationalmannschaft, dass die Truppe einfach zu arrogant ist oder zu wenig zusammengespielt hat?
Das ist mein Eindruck. Ich finde, das hängt auch mit dem Sportlichen zusammen. Sowas sieht man dann auch auf dem Feld. Ich habe da keine Mannschaft entdeckt. Es gab allein schon öffentliche Äußerungen gegenüber Mitspielern, manchmal auch nur so ein bisschen zwischen den Zeilen, aber man konnte genau verstehen, was gemeint ist. Jetzt von Hummels oder Kroos oder auch ein bisschen von Gedira.
Wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, das war das erste Mal, wo es bei mir so ein Alarmsignal ausgelöst hat. Ich war noch wahnsinnig zufrieden mit dem Vorbereitungsspiel gegen Spanien. Ich fand, das war echt ein sehr, sehr anständiges Spiel. Und dann gegen Brasilien hat man gemerkt, da kann die deutsche Mannschaft nicht mehr mithalten. Und da gab es eben dieses Einwerfen von Kroos, diese Zwischentöne von Kroos, der zwar in der Öffentlichkeit nicht direkt Namen angesprochen hat, aber schon sehr deutlich durchklingen hat lassen, dass er mit dieser Truppe nicht einverstanden ist.
Ich finde, dass der Trainer heute auch vielen die Möglichkeit gegeben hat, sich zu zeigen und das eben heute definitiv nicht gelungen ist.
Hast du das auch so gesehen, dass da sozusagen dieser Riss sichtbar wurde?
Ja, das ist, würde ich sagen, Volltreffer in deiner Beobachtung. Da hat man es gesehen, das war schon eine abfällige Äußerung von Toni Kroos. Und Toni Kroos ist der beste deutsche Fußballer. Ja, der muss eigentlich vorangehen und muss sozusagen Mitspieler mitnehmen. In der Öffentlichkeit kritisieren ist schlecht, hinter den Kulissen ist was anderes. Aber so kann man keine Mannschaft führen. Und da die Frage stellt sich natürlich auch an den Trainer. Also wo war die Führungspersönlichkeit Joachim Löw oder auch Oliver Bierhoff? Ich glaube, das war der entscheidende Fehler, dass die beiden geglaubt haben, vor allen Dingen Löw geglaubt hat, wir machen das dann schon, wenn wir da sind. So, es hat ja immer irgendwie geklappt und wir müssen jetzt nicht zwischen den Turnieren und vorher groß eine Mannschaft zusammenbauen, sondern das machen wir dann im Trainingslager und wenn das Spiel losgeht, dann kommen wir schon weiter. Und wir denken das Turnier vom Ende her. Ne? Das ist ja so das war ja so ein bisschen der Gospel aus der sportlichen Führung, weil, naja, wir nehmen uns das Quartier in der Nähe von Moskau, weil da wird dann das Halbfinale und das Finale gespielt. Die waren gedanklich schon woanders. Die haben die Vorrunde schon abgehakt. Das ist ein Problem. Und was ich mit meinem Text sagen wollte, ist, dass vor 4 Jahren, den Vergleich möchte ich hier heranziehen, haben eben noch andere mitgespielt, die jetzt mittlerweile zurückgetreten sind und die aus einer fast schon anderen Generation kommen. Also beispielsweise Philipp Lahm als Kapitän und überragender Fußballer Deutschlands der letzten Jahrzehnte, aber auch eine integre Figur. Dazu Bastian Schweinsteiger, Fußballer mit Leib und Seele. Miroslav Klose, damals war schon am Ende seiner Karriere, seiner Nationalmannschaftskarriere, aber ein absolut sozial empathischer Fußballer ohne Machtansprüche. Aber auch Podolski und Mertesacker, die vielleicht gar nicht so wichtig waren sportlich, aber die Mannschaft zusammengehalten haben. Und das ist jetzt die sind jetzt alle nicht mehr dabei und jetzt haben wir es mit einer Generation zu tun, die vor allen Dingen, naja, durch das Internat geprägt worden ist. Das gilt jetzt nicht unbedingt für alle, aber zumindest ist das jetzt der dominante Spielertyp. Ich glaube, wir haben es hier mit einem Fußballertypen zu tun, den man, die ein bisschen anders sind, die aus anderen Motiven vielleicht auch Fußballer geworden sind, die das schon eher als Beruf in die relativ jungen Jahren begriffen haben. Und weniger das, was vielleicht die früheren Generationen ausgemacht hat. Das ist nun mal so, das ist jetzt der Zeitgeist. Und da gilt es aus meiner Sicht, und das wäre die Lehre aus dieser WM, gegenzusteuern. Sowohl in den Nachwuchsleistungszentren, aus denen ich viel Feedback bekommen habe für diesen Artikel und auch zustimmendes Feedback, aber auch in der Nationalmannschaft. Fußball ist ein Mannschaftssport und ich habe den Eindruck, das ist hier verloren gegangen, neben dem Platz, aber es war auch auf dem Platz sichtbar. Und das ist das größte Problem. Und da muss man gegensteuern, dass wir nicht eine Auswahl von Egoisten haben. Wobei ich ausdrücklich auch sagen will, das ist nicht nur das Problem der Spieler, sondern auch das Problem der Führung.
Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, weil du hast Joachim Löw und die anderen Verantwortlichen gerade schon angesprochen. Und wenn wir über so eine Generation sprechen, die, wo du beobachtest, sie sind vielleicht unselbstständiger oder anders sozialisiert als die Generation davor, dann ist das ja auch eine Verantwortung des Bundestrainers, dass er vielleicht anders mit so einer Generation umgehen muss. Wäre er denn überhaupt der Richtige jetzt noch, wenn du da beobachtet hast, dass diese Generation eine andere Führung braucht?
Was ja noch nicht heißt, dass es auch eine andere Führungsperson braucht. Es braucht einen anderen Führungsstil. Das traue ich auch Joachim Löw zu, dass er seinen Stil ändern kann. Theoretisch, sage ich mal. Ich bleibe aber skeptisch. Wundere mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass es da jetzt gerade so wenig Druck kommt. Nach so einer missratenen WM, nach einer historisch missratenen WM, manchmal muss es auch an der Führung einen Austausch geben. Und für einen Neubeginn braucht man vielleicht auch einen neuen Trainer.
Seitenwechsel. Der Zwischenstand.
Das Fußballfieber ist in Russland angekommen, auch weil sich die anderen Länder für die Russen und ihren Erfolg mitfreuen. Zeitreporter Oliver Fritsch glaubt an Brasilien als Weltmeister und sagt, Deutschland hat sich überschätzt. Es fehle eine eingespielte Startelf und stabile Abwehr. Außerdem sei die neue Nationalspielergeneration aus dem Fußballinternat geprägt. Auf diese neue Mentalität muss sich der Bundestrainer erst einstellen.
Olli Fritsch in Moskau. Wenn ich jetzt persönlich sprechen soll, die Enttäuschung dieser WM, die ist bei mir gar nicht so sehr dadurch da, dass die deutsche Nationalmannschaft so früh ausgeschieden ist, was natürlich nicht schön ist. Aber was mich viel mehr verärgert, ist der ganze Umgang unseres deutschen Fußballbundes mit dieser WM und auch mit den Fans und mit den Journalisten auch. Lass uns ein bisschen über den DFB sprechen. Vielleicht hören wir, bevor wir auf die ganzen Fragen kommen, mal, was Oliver Bierhoff im Umgang mit der ganzen Erdogan-Affäre und damit auch mit Herrn Özil und Herrn Gündogan dazu gesagt hat.
Wenn dir jeden Tag dieses Problem vor die Nase gesetzt wird und jeden Tag darauf reagieren musst, dann siehst du dieses Problem auch immer. Deswegen ist mein Ratschlag, redet nicht mehr darüber, keine Fragen mehr darüber, konzentriert euch jetzt auf den Sport.
Würdest du sagen, das war im Nachhinein der Bereich, wo die allermeisten Fehler gemacht wurden in der Außendarstellung und Außenarbeit des DFB?
Da wurden sicher Fehler gemacht, wobei man auch sagen muss, das ist ein Problem, was man auch erstmal vom Tisch kriegen muss. Also, dass das entstanden ist, dafür kann der DFB nichts, sondern das haben die beiden Spieler und ihr Berater zu verantworten. Das muss man erstmal vom Hof kriegen, ja, diesen Haufen Dreck, der da gelandet ist. Und da haben sie sicherlich Fehler gemacht.
Aber was ist das für eine Art zu sagen, stellt dazu keine Fragen mehr, konzentriert euch auf den Sport, als wenn man als DFB so eine Diskussion eben mal schnell beenden kann?
Nee, das hätten die gerne, ne? Das ist so das Verständnis von Pressearbeit, ne? Also wir sollen Höflinge sein und höflich sein. Dieser Ausbruch von Oliver Bierhoff, der doch untypisch ist für ihn, auch darauf schließen ließ, dass da intern gewaltiger Druck herrschte. Also wie man so hört, war ja der Konflikt zwischen Löw und Bierhoff in der Quartiersfrage auch nicht so klein und auch mitentscheidend für die schlechte Stimmung. Das nur mal am Rande. Aber das ist natürlich ein Missverständnis, was man da raushört, was überhaupt Presse und Journalismus leisten soll. Das heißt, dieses Thema Özil Gündoğan, das war keineswegs von den Medien hergestellt. Im Gegenteil, mein Eindruck war, dass viele versucht haben, das anfangs auch noch klein zu halten. Aber mein erster Eindruck so aus meiner Timeline bei Facebook oder aus privaten Gesprächen war, wie gesagt, das kriegen die nie los, wenn die sich da jetzt nicht öffentlich zu äußern. Und so war es auch. Das ist bis heute noch ein großes Thema und wird es bleiben. Und man muss dann aber auch sagen, der Fehler liegt vor allen Dingen bei den beiden Spielern selbst, auch in ihrem Umgang damit. Ich finde, sie hätten sich dazu äußern müssen. Und den Fehler müssen sie sich ankreiden lassen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, die müssen, haut sie raus aus der Nationalmannschaft. Und ich verurteile auch die oft doppelzüngige bis fremdenfeindliche, teilweise sogar rassistische Kritik an ihnen. Ja, das möchte ich klarstellen. Aber natürlich haben die beiden einen Fehler gemacht und sie hätten sich öffentlich erklären müssen. Also nicht beim Bundespräsidenten, sondern den Leuten gegenüber im Fernsehstudio oder auf einer Pressekonferenz und sagen müssen, was sie dazu bewegt hat. Und natürlich habe ich doch volles Verständnis dafür, dass die beiden sich auch irgendwie noch als Türken fühlen, ja, oder ihre
was türkischen. Was ja der Bruder von Ilkay Gündogan auch in einem schönen Artikel übrigens ganz gut ja. im Netz ja auch beschrieben hat, diese doppelte Identität eigentlich in dem Sinne, dass man gar nicht so sagen kann, ich bin jetzt nur Deutscher auf Knopfdruck oder nur Türke, ne?
Ja.
Sondern dass er auch zwei Herzen in seiner Brust schlagen kann.
Wir sind, glaube ich, hier alle einer Meinung. Natürlich war dieses Foto bescheuert, das war vom Zeitpunkt her ungünstig. Es war natürlich auch Wasser auf den Mühlen der AfD und all der Fußballrassisten, die jetzt dann endlich wieder mal Türken hassen können, so nach Gusto. Trotzdem, du hast gesagt, du hast schon gemerkt, sie werden dieses Thema nicht mehr los. Ja, Özil hat sich nie geäußert dazu, ist irgendwie in Deckung gegangen. Aber was hätte denn der DFB tun können? Hätte es denn nicht auch eine Aktion geben können, die man in irgendeiner Weise programmiert, anzettelt, anstachelt? Weißt du, so ähnlich wie die schwedischen Fußballspieler, die danach ihren türkischstämmigen Spieler in Schutz genommen haben, der das entscheidende Foul begangen hat, danach von Rassisten mit Morddrohungen bedroht worden ist. Und dann stellen die Schweden sich hin als ein Team und schreien Fuck Racism.
Wir Sverige, alle Boys,
Fuck Racism.
Also wäre so eine Aktion nicht auch beim DFB, selbst wenn Özil und Gündogan da sehr bescheuert gehandelt haben, wäre so eine Aktion nicht denkbar gewesen. Alle im Özil-Trikot.
Das wäre super, super gewesen. Man sieht hier sehr viele Leute im Özil-Trikot, also nicht deutsche Fußballfans in Russland rumlaufen. Das ging hier so völlig unter, das stimmt. Eine Solidaritätsadresse an Özil oder auch Gündogan hätte sicherlich der Mannschaft und dem Trainerteam gut gestanden. Das haben sie offenbar nicht für nötig gehalten. Auf die Idee sind sie nicht gekommen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch alles viel einfacher gewesen, wenn die beiden selber sich vorher entsprechend geäußert hätten.
Aber lass uns vielleicht noch mal ein bisschen trotzdem beim DFB bleiben. Wir haben vorhin, finde ich, noch nicht alle Sachen angesprochen. Also die Erdogan-Affäre, wenn man sie so nennen will, ist ja ein Teil. Und vielleicht auch, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über Fehler, die Joachim Löw vielleicht auch gemacht hat. Aber es zieht sich doch durch dieses Turnier, dass der DFB, was der da abgezogen hat, man kann es ja eigentlich kaum glauben, wenn man sich alles noch mal aufschreibt. Also nur mal ein paar Beispiele. Ihr dürft als Journalisten bei der Bekanntgabe des WM-Kaders keine Fragen stellen. Es wird eine PK nach der Mexiko-Niederlage kurzfristig gestrichen. Noch dazu gibt's diese Slogans, Best Never Rest, Hashtag zusammen.
Und erreicht eure Ziele. Aber haltet niemals an. Denn
Best Never Rest.
Löw lässt sich am Strand von Sotschi für die Journalisten in der Sonne fotografieren, irgendwelche Funktionäre bepöbeln, schwedische Trainer. Also das kann wirklich nicht wahr sein, wie sich der DFB da, finde ich, während dieser WM präsentiert hat.
Absolut richtig. Ich kann dem jetzt in allen Punkten zustimmen. Ich muss sagen, ich war nicht bei dieser Pressekonferenz, als der Kader nominiert wurde. Trotzdem habe ich natürlich dazu eine Haltung. Das geht nicht, ja. Da sitzen 100 Journalisten und mehr und man darf keine Fragen stellen in so einer wichtigen, in so einem wichtigen, sportlich wichtigen Punkt wie der Kadernominierung, da beispielsweise Leroy Sané, einer der entscheidenden Fehler, wie ich finde, den Löw gemacht hat, wie sich später herausstellte. Ja, aber auch die ganze Pressearbeit, das ist wirklich immer austernhafter und gleichzeitig werden die eigenen Kanäle auf Social Media, auf DFB-TV und so weiter bespielt, um da Reichweite zu generieren. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, die jetzt sich hier gezeigt hat oder zugespitzt hat, die aber nicht völlig neu ist, die aber auch nicht allein auf den DFB beschränkt ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem geschlossenen System zu tun, das nach außen irgendwie oder keine, dass keinen mehr reinschauen lassen will oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen, das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung im Sport, im Fußball insbesondere allgemein. Führt aber auch dazu, dass man zu so einer Selbstgefälligkeit, Selbstherrlichkeit neigt, wie ja Löw selbst zugestanden hat und wie wir sie jetzt hier gezeigt haben. Also gut ist das nicht.
Deutschland ist in größter Not.
Eine WM, eine deutsche Nationalmannschaft ohne kritische Masse, ohne die Möglichkeit nachzufragen, ein geschlossenes System, das bringt uns ganz gut zu der Frage, ob das eine WM der Populisten geworden ist oder wird, weil all das, was du jetzt angedeutet hast, ist auch ein Charakteristikum von Autokraten. Siehst du das auch so, dass dieser populistische Zeitgeist in gewisser Weise in diese WM eingesickert ist? Also wir haben alle den Doppeladler gesehen. Wir haben gehört von der kroatischen Nationalmannschaft, die mit nationalistischem Turbofolk in der Kabine feiert. Ist da sowas, dass da dieser Zeitgeist der Populisten und der Autokraten auch in die Nationalmannschaften hineinfärbt?
Also der Fußball kann sich davon ja nie befreien. Und der wird jetzt hier erwischt von dem politischen Wind, der durch Europa und möglicherweise auch noch weiter bläst. Also die Deutschen hat es voll erwischt, ja, mit Özil, Erdogan. Ich bin über die Reaktion, über die Unerbittlichkeit vieler deutscher Fans in der Erdogan-Affäre der beiden Spiele auch wirklich überrascht bis entsetzt. Und ich auch weiß gar nicht, wie das zu lösen sein soll in der Zukunft, außer dass die vielleicht nicht mehr nominiert werden oder zurücktreten.
Ist ja auch eigentlich wieder eine direkte Antwort auf diese ewige Frage, wie politisch ist der Sport? Soll der Sport überhaupt politisch sein? Das ist ja in meinen Augen eine lächerliche Diskussion, als wenn der Sport nicht politisch ist. Als wenn diese WM nicht nochmal allen zeigen würde, wie politisch der Fußball dann doch ist. Ne?
Genau, also das ist ja
eigentlich eine Witzdiskussion.
Längst entlarvt als nichtssagende Floskel. Die hat hier noch nie gestimmt. Und warum sollte sie hier bei der Fußball-WM von Wladimir Putin stimmen?
Seitenwechsel. Der Zwischenstand. Die Erdogan-Affäre. Laut Oliver Fritsch natürlich von den Spielern hauptsächlich verursacht. Der DFB wollte die Diskussion abwürgen, wird in seiner Pressearbeit für den Zeitreporter immer verschlossener und offenbart ein merkwürdiges Verhältnis zur Pressefreiheit. Selbst Fragen bei Pressekonferenzen sind mitunter nicht erlaubt. Und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen wie die Schweden? Das wollte beim DFB keiner. Oder die Herren vom Fußballbund und die Nationalspieler sind auf diese Idee nicht gekommen.
Wir hatten ja gesagt, wir wollen auch über ein, zwei Sachen sprechen, die vielleicht so ein bisschen untergegangen sind bei dieser WM. Über Deutschland und Erdogan wurde ja eigentlich wirklich sehr viel diskutiert. Aber was ich zum Beispiel gelesen habe, ich war ja kurz vor der WM auch noch in Russland selbst auf Reise und da haben mir immer ganz viele Leute gesagt, ja, die WM ist offen für alle und wir heißen alle willkommen, also auch Schwule und Lesben, was in Russland leider nicht selbstverständlich ist. Also bei Olympia 2014 gab es Politiker, die noch gesagt haben, nee, bei uns gibt es keine Schwulen und wir wollen die da nicht haben. Das sollte also bei dieser WM anders sein. Jetzt habe ich aber gelesen in einer BBC-Recherche, dass ein sogenannter Safe Space für LGBT-Fans, also für Lesben oder Schwule oder Bisexuelle, Transsexuelle, eigentlich alle LGBT, dass dieser Safe Space dann kurzfristig geschlossen wurde. Also ein Platz, wo die hätten demonstrieren können oder auf ihre Rechte hinweisen können. Hast du davon was mitgekriegt?
Also habe ich auch gelesen, nicht nur bei der BBC, auch in anderen Zeitungen, dass in St. Petersburg das Diversity House zumindest vorübergehend geschlossen wurde oder nicht eröffnet wurde. Strom war abgestellt und sozusagen der Mietvertrag gekündigt. Näheres weiß ich zugegebenermaßen jetzt nicht. Ich habe gehört, das wurde an anderer Stelle eröffnet. In Moskau gibt es das Diversity House. Die Frage ist ja aber doch eher, wie ist die Rolle und die Situation von Homosexuellen im Russland nach der Fußball-WM?
Unbestritten, aber natürlich ist so eine WM dann immer auch ein Spiegelbild. Also wie hast du da Beobachtungen gemacht? Gibt es da jetzt auch irgendwie im Stadion irgendwelche Regenbogenflaggen oder hast du da gesehen, wie sich auch Schwule geküsst haben oder so? Oder glaubst du, das ist immer noch undenkbar da in Russland?
Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe auch keine Regenbogenflaggen gesehen. Das Thema spielt hier zumindest vom Offensichtlichen her, vom Augenschein her, keine Rolle. Ich bekomme mit, dass die Stimmung in den Stadien super ist, super friedlich, hat auch nichts Aggressives. Vom Augenschein her, vom Gefühl her und das, was ich so sehe, ist das ein großes Miteinander.
Diese Studentenproteste, die spielen, glaube ich, auch keine große Rolle mehr. Das war damals noch so ein Thema, als ich noch in Moskau war, Ende April, dass die Studenten protestiert haben, weil denen eine Fanzone vor die Nase gesetzt wurde. Das ist jetzt auch alles quasi in diesem großen, tollen Fußballfest untergegangen.
Das ist untergegangen. Die haben sich darüber beschwert, dass es zu laut wurde, dass die Nachtruhe gestört wurde. Ne?
Weil sie das lernen müssen, ja, genau. Ja, was ja auch eigentlich so ein bisschen für Studenten fast schon ein bisschen spießig ist, aber glaube ich damals...
Das kommt mir fast deutsch vor.
Ja, kommt mir auch fast deutsch vor, aber ist jetzt glaube ich auch wirklich nicht das allergrößte Problem, aber klar, glaube ich, was du auch so ein bisschen damit angedeutet hast, was ist nach der WM, zumal man ja bedenken muss, geopolitisch, dass der russische Präsident Wladimir Putin ja auch 2014 nach der WM dann erst den großen Knall gesetzt hat mit der Krim-Annexion. Also wir dürfen gespannt sein, was jetzt passiert. Lass uns vielleicht, wir haben hinten raus immer so eine kleine Rubrik bei uns, die heißt Nachspielzeit. Das ist eine Rubrik, wo man nur mit Ja oder Nein oder sehr kurz antworten darf. Und die würden wir mit dir gerne jetzt noch eben machen am Abschluss dieser Podcast-Folge.
Seitenwechsel. Die Nachspielzeit.
Frage 1 kann nicht anders lauten. Wer wird Weltmeister?
Brasilien.
Wie ist der Videobeweis angekommen?
Ich bleibe skeptisch, weil die Nachteile nicht erkannt werden. Warten wir mal ab, was in den entscheidenden Spielen passiert. Davon wird seine Akzeptanz abhängen.
Videobeweis dafür nochmal nachzugucken, ob wenn die alle hinfallen und am Boden liegen bleiben und sich 17 Mal überschlagen.
Was mich dann, hier so aufregt.
Was mich total aufregt bei dieser WM. So. Diese siebenfach Überschlager, damit ja der Gegner die gelbe oder die gelb-rote Karte bekommt. Also deswegen Videobeweis für Hypochondrie.
Regt mich auch auf, ist glaube ich aber auch mit Technik nicht in den Griff zu kriegen.
Wer wird der deutsche Bundestrainer beim nächsten Fußball-Großturnier sein?
Joachim Löw.
Wen würdest du dir wünschen als Trainer beim nächsten Fußball-Großturnier der deutschen Nationalmannschaft?
Arsène Wenger,
das ist ja auch zusammen mit Jupp Heynckes bei mir auch sehr groß auf der Rechnung. Letzte Frage, was muss der DFB nach diesem Turnier ändern?
Wieder die Nähe zum Fußball und denjenigen, die ihn wirklich spielen und lieben, zurückgewinnen.
Das ist für Fußballromantiker wie Michi und mich, geht das runter wie Öl, so ein Fazit.
Wir können den DFB ja einladen. Übermorgen haben wir das nächste Spiel in der RBL-Liga. Da können Sie mal gucken, wie echtes Herzfußball ausschaut.
Olli, vielleicht so Gesamtfazit auch so ein bisschen. Und da sind wir wieder bei einem Beitrag von euch, von der Zeit oder Zeit Online. Dein Kollege Christian Spiller hat auch einen viel diskutierten Beitrag geschrieben, der hieß »Es ist nur Fußball, Freunde«. Und der so ein bisschen darauf abzielte, dass wir vielleicht alle auch so ein bisschen die Bedeutung des Fußballs überhöht haben in den letzten Jahren. Ist das vielleicht so das Gute, was von dieser WM bleibt, dass wir alle mal wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen landen?
In Klammern sogar Ramos muss weinen, wenn er ausscheidet.
Ja, aber ich meine, ist es nicht das, worauf es ankommt, weswegen wir hier sind?
Noch mehr natürlich Überhöhung,
Fußball,
jawohl.
Natürlich wird Fußball überschätzt. Das ist ja sozusagen, das ist ja völlig außer Frage. Aber
das ist die Geschäftsgrundlage.
Ja, die Geschäftsgrundlage. Ich rede ja nicht von einer Geschäftsgrundlage, aber das ist doch dieses Spiel hat die Welt erobert und hat uns infiziert. Mein alter Trainer würde sagen, mit einem Sockenschuss versehen, der ein Leben lang hält. Und natürlich ist das die wichtigste Sache der Welt in dem Moment, wenn man alles andere ausblendet. Also mit dem Runterdimmen ist nicht.
Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it?
Und ich muss zugeben, ich bin Kritiker auch des deutschen Fußballs, aber trotzdem tut es mir auch ein bisschen weh, wenn ich sehe, jetzt fliegen sie gegen Südkorea raus. Das war dann irgendwann mal so absehbar ab der 70. Und habe ich so im Magen gespürt, irgendwie gefällt mir das auch nicht. Was nicht heißt, dass ich deswegen ein Fan bin oder weniger scharf urteile. Aber irgendwie, man ist ja auch noch Mensch.
Ja, mir geht's genauso, Olli. Ich sag mir dauernd, sei demütig, Michi. Wir sind in diesem Jahrtausend immer bis ins Halbfinale gekommen. Es ist mal Zeit, dass die Deutschen auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und dass wir auch das mal lernen müssen, wieder aufzustehen.
Wir sagen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, in Moskau, wie du mir vor der Aufzeichnung gesagt hast, 3 Kilometer zum Studio hinzulaufen. Wir sagen jetzt tschüss, die Leitung ist gleich weg. Danke, Olli. Danke an alle Zuhörer, dass ihr bei unserer kleinen WM-Halbzeitbilanz dabei wart. Abonniert uns, gebt uns Feedback und bis zur nächsten Seitenwechselausgabe. Tschüss.
Ciao.
Das war dreiste Scheiße, diese WM. Aber in 4 Jahren, 2 Jahren geht's weiter.